Genau, der Ablauf meines Vortrags. Zuerst die Projektvorstellung über die Drug Scouts, dann ein paar geschichtliche Fakten und historische Verbote. Und zwar zur Darstellung, wie sich die Sicht auf verschiedene Substanzen gesellschaftlich wandeln kann. Halt am Beispiel von einer anderen Sicht, historisch einer anderen Sicht auf Substanzen, wie sie mal gestartet hatte. Dann, so trocken wie das auch ist, die Gesetze in der BRD, an die man sich halten muss, wenn man Substanzen verbieten will, und auch zur Erklärung, warum gewisse Substanzen verboten sind. Dann würde ich gerne auf die Begriffe legal, illegal und illegalisiert aus der Sicht der Drug Scouts eingehen, weil mir das persönlich sehr wichtig ist in diesem Kontext. Wurde gestern auch schon von Hans leicht angerissen, ich würde es ein bisschen ausführlicher machen. Genauso dann die Gefährlichkeit und das Suchtpotenzial als Begriffe in Bezug auf verschiedene Substanzen. Gerne auch schon mit Diskussionen, wenn sie zustande kommen. Und die Auswirkungen auf die Konsumentinnen von Verboten und Stigmatisierung. Und zum Schluss dann nochmal eine Diskussion, wo ich gerne mit euch verschiedene Substanzen in Bezug auf Gefährlichkeit oder pauschal gesagt Gut und Böse einordnen möchte. Ja, ich mache das schon ganz alleine. Ja, kommen wir erstmal zu den historischen Fakten. Das sind ungeordnete Beispiele, wie schon gesagt, um historisch gesehen eine andere Sicht auf gewisse Substanzen im gesellschaftlichen Kontext darzustellen. Genau, als erstes Beispiel das Heroin. 1898 von Bayer auf den Markt gebracht. Heroin, und zwar als Hustenmittel. Zu Anfang nur als Hustenmittel. Später wurde Heroin auch verschrieben bei Herzerkrankungen, bei Geburts- und Narkoseeinleitungen, bei Lungenerkrankungen, aber auch Bluthochdruck und später, gegen Ende, kurz bevor es verboten wurde, noch für eine Vielzahl anderer Krankheiten. Ungerechtfertigterweise wurde Heroin auf den Markt geworfen und hat jahrzehntelang Bestand gehabt, die Meinung, dass es fast nebenwirkungsfrei ist. Als einzige Nebenwirkung auf der Packung, damals gab es noch keine Verpackungsbeilage, wie das heute so Pflicht ist, stand Verstopfung und leichte sexuelle Lustlosigkeit. Und das war das Einzige. Ja, bis 1913 ist die Jahresproduktion von reinem Heroin eine Tonne gewesen, was ziemlich viel ist. Und später, ein paar Jahre später, so als Beispiel, zahlen in der Schweiz 3,9 Tonnen und in Deutschland 1,8 Tonnen, was sehr viel ist. Damit kann man davon ausgehen, dass Heroin nicht nur als Medikament benutzt wurde, sondern
die Tonne reines Heroin, die als 1913 Jahresproduktion ausgegeben wird, ist das die Produktion von Bayer oder ist es die internationale Produktionsmenge? Oder war Bayer damals?
Bayer war der Einzige, der das auf dem Markt hatte und hat aber auch im Ausland produziert. Das waren 23 Länder, steht da als letzter Punkt da. Also in Bezug auf deine Frage, in 23 Ländern hat Bayer am Anfang nur in Deutschland produziert, darauf bezieht sich die erste Zahl. Eine Tonne reines Heroin, was exportiert wurde und später aber auch in allen 23 Ländern Produktionsfabriken gehabt, die eigen produziert haben, weil der Absatzmarkt so verdammt groß war für Heroin. Was sicherlich auch daran lag, dass es nicht unbedingt so nebenwirkungsfrei ist, wie angegeben. Wurde auch benutzt, um Opiatabhängige zu kurieren. In der Psychotherapie auch gerne eingesetzt worden, um die Patienten etwas zu beruhigen und auf die Therapiesitzung vorzubereiten. Nur so als Beispiel, auch als Zahnschmerzmittel eingesetzt. Ja. Genau, und hier haben wir ein Bild von so einer Heroinflasche, wie sie damals als Hustenmittel auf dem Markt war. Wichtig vielleicht zu sagen, dass es, als es auf dem Markt gab, noch keine Verschreibungspflicht gab. Also man konnte einfach in die Apotheke gehen und sagen, ich möchte gerne eine Flasche Heroin. Ja, total eingenommen. Obwohl intravenöser Konsum in Bezug auf den Missbrauch des Medikaments auch damals sicherlich schon
gestattet werden muss. Wo ist denn der Unterschied, wenn man es spritzt?
Ja, wie bei allen Substanzen, du musst dir ja vorstellen, wenn du dir etwas spritzt, dann kommt es sofort in deinen Blutkreislauf und wenige Sekunden später hast du die Wirkung. Wenn du das oral einnimmst, musst du eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf die Wirkung. Manchmal warten bei manchen Substanzen, geht es auch schneller, 20 Minuten. Selten unter einer Viertelstunde und wird halt langsam, es gelangt oral langsam in den Blutkreislauf. Es wird dann durch den Magen Schleimhäute aufgenommen und sehr viel auch dann im Darm nochmal. Das, was man halt als Retard bezeichnet, wenn Medikamente in Pillenform verabreicht werden, dass es langsamer an den Körper abgegeben wird. wenn du dir einen Schuss setzt, sofort die Wirkung hast. Deswegen wird ja auch die Substanz, die intravenös konsumiert wird, immer weniger, also wird immer weniger genommen, als wenn der oral konsumiert wird. Genau, hier noch ein Werbeplakat für Zahnschmerzen bei Kindern. Ein Opiat. Ah ja, nächstes Beispiel, nur ganz kurz. Zigaretten fand ich auch sehr interessant, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Leider habe ich keine konkreten Jahreszahlen gefunden, aber oder zumindest haben die sich so unterschieden, dass ich die nicht im Vortrag aufnehmen wollte, weil ich keine falschen Fakten hier darstellen wollte. Aber was auf jeden Fall ein Fakt ist, in den USA sind Zigaretten lange Zeit verschrieben worden bei Halsschmerzen und Husten von Ärzten. Diese Ärzte hatten nachweislich sogar Werbeverträge mit Zigarettenfirmen wie Marlboro oder Lucky Strike, war auch ganz groß. Hat den Ärzten Batzen Geld dafür gezahlt, dass sie jedem mit Halsschmerzen sofort eine Packung Lucky Strike verschrieben haben. Und was vielleicht auch interessant ist, gab es damals in jeder Apotheke Zigaretten. Halt auch als Medikament. Genau, und darüber hat Hans gestern schon ein bisschen was erzählt, deswegen doppelt sich das sicherlich hier, aber ein bisschen in einem anderen Kontext und nicht so ausführlich über Amphetamin geht. Nur ein paar Fakten: in den 30er Jahren ist als Asthmamittel auf den Markt gekommen. Speed weitet die Bronchien, also ist das nicht völlig ungerechtfertigt, dass da als Asthmamittel eingesetzt wurde. Gegen Depressionen, zur Leistungssteigerung bei Stress, Erkältungen oder Allergien, auch bei Impotenz sowie anderen Erkrankungen verordnet. Genau, was vielleicht einer der bedenklichen Fakten ist: es gab Kombipräparate, die sehr weit verbreitet waren. Da ist das am weitesten verbreitetste in den USA auf jeden Fall Dexamyl gewesen, was neben Amphetamin auch starke Beruhigungsmittel und davon einige, meistens Varivokate, enthalten hat. Halt über die Jahre ist die Zusammensetzung auch ein bisschen geändert worden. Was sehr interessant ist, heute würden wir bei den Drug Scouts zum Beispiel sagen, kombiniere Knee Speed mit Varivokaten, weil das kann zu Atemlungen führen. Ja, und im schlimmsten Fall halt bei einer hohen Dosierung bei der Substanz auch zu Tod. Damals als Medikament in dieser kritischen Kombination auf dem Markt gewesen. Ist sehr viel eingesetzt worden bei Hausfrauen, also das war die Hauptabnahmegruppe. Einerseits als Diätmittel, andererseits als Beruhigungsmittel, als Allheilmittel gegen Depressionen, als leistungsfördernd, weil so eine Hausfrau damals einen sehr stressigen Alltag hatte und da hat es natürlich gut geholfen.
Aber warum sind Beruhigungsmittel mit Aufputschmitteln kombiniert worden?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also
was bringt das eine Hausfrau?
Naja, also ich denke mal, man wollte damit erreichen, weißt du es, Henning?
Das
würde vermuten,
dass man
durch
die
Denke ich auch, man wollte einfach, denke ich, die Nebenwirkungen, muss man vielleicht sagen, dieser Aufgedrehtheit ein bisschen abdämpfen damit. Da man damals noch nicht ganz so viel über die Wirkung von Substanzen wusste, oder hat man wahrscheinlich diesen kritischen Fakt nicht gesehen, dass es den Kreislauf extrem belastet, diese Kombination. Und zwar wirklich sehr weit verbreitet, eines der weit verbreitetsten Diätmittel und wie gesagt, Hausfrauen so der größte Absatzmarkt. Ja, weiter. Hier haben wir ein Werbeplakat von dem Medikament, über das ich gerade gesprochen habe. Sehr interessant, sieht man ein bisschen schlecht, die Frau sitzt vor dem Nachtisch und lehnt diesen ab, steht also da, thanks to dem Medikament. She can say no, thank you for the praline. Also, nein, danke. Ich bleibe schön und schlank wegen diesem wunderbaren Medikament. Hier noch ein anderes Werbeplakat für ein anderes Amphetamin. Nur als Beispiel. Und eins weiter. Genau, das hat Hans gestern auch erzählt, finde ich aber sehr interessant, möchte ich deswegen auch wiederholen, zumindest für den einen Gast, der gestern nicht da war. Im Zweiten Weltkrieg wird es in Deutschland und den Vereinigten Staaten, Großbritannien und auch vor allem in Japan in bedeutendem Umfang in der Armee eingesetzt, um Soldaten wach motiviert, aggressiv zu halten, kampfstark zu machen, Ermüdungserscheinungen zu unterdrücken, Hunger zu unterdrücken, die Leistung stärker zu machen. Ja, kommen wir zu den historischen Verboten. Eins weiter. Der Tabakkonsum im 17. Jahrhundert in Deutschland stand kurze Zeit, wirklich nur sehr kurze Zeit, unter Todesstrafe. So als Extrembeispiel, wie sich die Sicht auf Substanzen ändern kann, heute völlig egal, damals Todesstrafe. Die Todesstrafe 1691 eingeführt, leider haben sich die Zahlen bei der Internetrecherche auch unterschieden, wann es wieder ab, abgeschafft wurde, aber es hat nicht länger, denke ich mal, als 3 Jahre Bestand gehabt, aber ich kann nicht ganz genau sagen, wann es wieder abgeschafft wurde. Allerdings wurde es nicht einfach abgeschafft und Tabakkonsum war damals wieder völlig legal, sondern es gab dann als Folge noch eine Reihe von Verboten, zum Beispiel in gewissen Städten. Auf der Straße rauchen hat mindestens 2 Monate, so war das glaube ich, 2 Monate Gefängnis eingebracht, öffentlich rauchen. Vielleicht auch interessant, als es eingeführt wurde, wurden die ganzen Tabakhäuser außer in Preußen, die überall in Deutschland Bestand hatten und auch die Produktionsstätten eingerissen. Also es war ein sehr extremes Vorgehen gegen den Tabakkonsum.
Wie weißt du, woher das kommt?
Ja,
wenn du keine Antwort drauf hast, dann...
Was der Grund dafür ist?
Ja, also es gibt, Historiker sehen da halt verschiedene Gründe. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass sehr viel importiert wurde aus dem Ausland, was Tabak angeht. Es gab zwar die Produktionsstätten, die waren aber nicht so... Also man hat gerne ausländischen Tabak geraucht, das hat Verluste eingebracht im eigenen Land. Und damals war die Sicht auf, also das war damals Mode, Tabakkonsum als etwas Schlechtes anzusehen. Das ist in fast allen Ländern, auch über Europa hinweg, im türkischen Raum gab es ein Land, ich weiß nicht genau welches es war, das hat nicht die Todesstrafe eingeführt, sondern wenn du jemanden gesehen hast, der raucht, dann konntest du den denunzieren und dann wurden ihm nur auf Denunzierung hin die Lippen abgeschnitten. Also da gab es so eine Welle von Leuten, die so ähnlich wie die Hexenverfolgung, ja, der hat geraucht, der Lippen ab. Ich denke, das ist vom Kulturraum zu Kulturraum unterschiedlich gewesen, weswegen man den stark kritisiert hätte.
Ich habe mich mal damit beschäftigt und es ging, glaube ich, darum, dass die Leute das halt einfach extrem unheimlich waren, dass die Leute Rauch aus ihrem Körper herausblasen. Und man muss sich auch überlegen, das ist eine Zeit gewesen, wo tatsächlich Hexenverfolgung nichts Absonderliches war, beziehungsweise Angst vor Menschen, die irgendwie sich sozial abweichend verhalten, durchaus auch gerne mal mit der direkten Todesstrafe.
Ja, aber man muss mal überlegen, 200 Jahre später galt Rauchen als geistige Bereicherung. Ja? Also fast alle großen Dichter, Denker, Literaten haben geraucht, dass das galt als etwas Geistiges, zusammenzusitzen und den Geist aus- und einzuatmen im Raum und gemeinsam wieder einzuatmen. Also so schnell kann sich die Sicht dann innerhalb von 200 Jahren komplett einmal im Kreis drehen. Ja genau, das Letzte war auch nur als Beispiel, wie sich halt von der Todesstrafe das zu anderen Verboten hin entwickelt hat, wie zum Beispiel halt Rauchen auf den Straßen und den Postwagen verboten, wie ich gesagt habe, halt mindestens 2 Monate Gefängnis und genau, Berlin hat sich lange ein bisschen dagegen gewehrt, hat das aber 1723, deswegen habe ich es hingeschrieben, auch eingeführt. Ja, aber kommen wir zum nächsten Beispiel. Das Kaffeeverbot, auch sehr interessant. Auch in Deutschland, durch Friedrich den Großen, 1766 ist die Einfuhr und der Handel mit Kaffee verboten worden. Hier auf jeden Fall aus wirtschaftlichen Gründen auch. Das ist ein Fakt. Eigentlich fast das gleiche wie mit dem Tabakkonsum. Man wollte halt die Leute zwingen, Kaffee, der im Land produziert wurde, zu kaufen. Deswegen hatte nur Preußen das Recht, Kaffee zu produzieren und zu kaufen. Friedrich der Große, Preußen, ja, Geld, geht nur um Geld. Aber die Durchsetzung des Kaffeeverbots war sehr radikal. Der Schmuggel, ähnlich wie bei der Prohibition in den USA, ist sehr stark gestiegen. Illegale Produktion gab es überall im Land. Und sehr, sehr lustig, eingesetzt wurden französische Soldaten, weil die damals, also gab es das Gerücht, dass Franzosen die besten Kaffeenasen hatten. Und so wie heute Drogenhunde eingesetzt werden, wurden damals ehemalige französische Soldaten, die keine Anstellung mehr gefunden haben, gerne von den Preußen eingestellt, um Kaffee zu erschnüffeln im ganzen Land. Das heißt also, Polizisten sind rumgelaufen mit den Franzosen, der Franzose geschnüffelt und Kaffee entdeckt und dann gab es Gefängnisstrafe. Fantastisch, oder? Französische Soldaten als Drogenhunde. Eins weiter?
Wir hatten bei dem Einführungsreferat, hatten wir auch das Thema Kaffeeverbot. Und da hat der Referat auch gesagt, dass macht euch dieses Kaffeetrinken gemeinsam nicht irgendwo treffen. Halt auch politisch einfach, oder die Herrscher Angst hatten, dass halt sich vielleicht treffen und vielleicht gegen das System oder gegen die Herrschaft oder dann Wetter oder sich vereint oder nicht mehr oder so.
War sicherlich auch. Einer der Gründe, aber ich denke, der wirtschaftliche Grund, der steht da schon sehr weit vorne. Ich habe übrigens die Projekteinführung vergessen, das ist jetzt schlimm, durch Nachrüben, ja. Du darfst entscheiden, du bist der Einzige, der es noch nicht gibt. Okay, ja, zum nächsten Punkt. Die Alkoholprohibition kann ich nicht auslösen, weil es eines der faszinierendsten Beispiele ist, wie sich die Sicht auf eine Droge ändern kann. Ja, das Ziel der, also ihr habt sicher schon alle davon gehört, dass in den USA eine ganze Weile lang Alkohol verboten war. Ziel war eigentlich nicht, die Leute dazu zu bewegen, gesundheitsförderlicher zu leben oder sich nicht so kaputt zu machen durch Alkohol, sondern die Prostitution und das Glücksspiel hat dort einen, in dieser Zeit einen kritischen Wert erreicht. Und das Ziel war einfach, durch Verbot des Alkohols die Prostitution und das Glücksspiel und die Sittenlosigkeit weiter einzuschränken. Geht sicherlich auch einher mit der politischen Richtung der, des Puritarismus, die da relativ populär war. Ja, zurück zu den Sitten, lange Kleider tragen, sich ordentlich verhalten, keine Rauschzustände. Ja. Interessant ist sicherlich, dass es meiner Meinung nach in Bezug auf das Ziel, Prostitution und Glücksspiel und Sittenlosigkeit einzuschränken, keinen Erfolg gab. Als Beispiel finde ich sehr interessant, dass die illegalen Kneipen in New York von 5.000 legalen Kneipen vor dem Verbot auf 30.000 illegale Kneipen angestiegen sind bis zu Ende der Prohibition. Allein in New York, das muss ich mir vorstellen. Also die Leute haben einfach weiter gesoffen im Untergrund natürlich. Was ein sehr negativer Nebeneffekt war für den Staat, für die USA, war sicherlich, dass die Mafia den Großteil des Handels übernommen hat, damit natürlich Gelder in den Schwarzmarkt geflossen sind, die aus dem Wirtschaftssystem rausgenommen wurden und natürlich hatte das auch wirtschaftliche Folgen. Das Geld war einfach weg, es hat größtenteils auf den Schwarzmarkt fokussiert. Hier noch Beispiele für Wahlplakate für den Zusatzartikel 18. Das war der Artikel, der dieses Verbot beinhaltet hat. Damals gab es so etwas Ähnliches, das ist keine richtige Volksabstimmung gewesen, aber trotzdem musste man seinen Wahlzettel abgeben, obwohl die Entscheidung eigentlich schon vorher getroffen wurde von Wahlmännern. Aber man wollte so, weil man sowieso davon ausging, dass der Zusatzartikel durchkommt, den Leuten den Anschein geben, das selbst zu entscheiden. Und es gab dann auch eine Mehrheit. Hätte es die nicht gegeben, wäre die Wahl sicher fälsch worden, um das sowieso durchzusetzen. Aber das waren so Wahlplakate davor, um die Leute zu motivieren, für diesen Zusatzartikel 18 zu stimmen. Eins weiter?
Aber die USA hat ja auch in der Zeit mächtige Einbußen hat das da irgendwie so einen Zusammenhang?
Ja, mit der wirtschaftlichen Krise. Also ich denke, wie gesagt, es hatte wirtschaftliche Auswirkungen, dass das ganze Geld, was halt in den Schwarzmarkt geflossen ist, von dem Wirtschaftskreislauf weggenommen wurde. Aber ich denke, es ist nicht der Hauptgrund für die ganze Wirtschaftskrise. Man muss allerdings auch überlegen, also viele Gelder wurden natürlich auch da reingepumpt. Also sieht man auf den Bildern, die Polizei wurde ausgebaut, es gab sehr viele Sondereinheiten, die sich mit nichts anderem beschäftigt haben, als diese Kneipe zu finden und Alkohol zu vernichten und Straßensperren zu errichten und Lastwagen zu kontrollieren, das hat natürlich auch alles Geld gekostet. Sicherlich wird es mit reingeflossen sein, aber so ein wirtschaftlicher Krise und Zusammenbruch des Wirtschaftssystems hat natürlich zig verschiedene Faktoren, wo das nur einer davon sein kann.
Ich habe noch eine andere Frage. Was definiert der Zusatzartikel 18? Das Verbot? Oder?
Genau, das ist das Verbot. Das ist halt einfach dem Gesetz hinzugefügt worden, der Zusatzartikel 18, Artikel 18, verschiedene Verbote geregelt worden und da stand dann halt drin, dass Alkohol, Konsum, Vertreibungsrechtlich nicht. Der Handel damit, also nicht der Konsum, stimmt.
Dann weiß ja eigentlich wieder, Besitz illegal immer?
Besitz von Alkohol war auch illegal, wenn du keine Genehmigung dafür hattest. Kommt auf den Dank Henning auf den nächsten, machen wir eine weiter. Ich sehe hier ein Rezept. Alkohol war verschreibungspflichtig. Das ist also eine Genehmigung für medizinische Zwecke oder sicherlich hat man auch bei der Produktion von gewissen Dingen in der Wirtschaft auch Alkohol als Grundmittel gebraucht. Da braucht man so eine Genehmigung, sozusagen eine Verschreibung für Alkohol. Und zwar mit der heutigen Verschreibungspflicht von Medikamenten vergleichen möchte. Eins weiter. Genau, die Schlussfolgerung von diesen ganzen historischen Fakten, also meine persönliche Schlussfolgerung, ist, dass der Versuch, den Konsum bestimmter Substanzen durch Gesetze einzuschränken bzw. abzuschaffen, einfach nicht die gewünschte Wirkung erbringt. Wenn die gewünschte Wirkung ist, dass diese Substanzen nicht mehr konsumiert werden. Also historisch gesehen, bei all diesen Verboten und auch bei den Fakten, die keine richtigen Verboten waren, so haben die Leute ja weiter konsumiert. Und nicht unbedingt, natürlich gab es keine empirischen Untersuchungen zu dieser Zeit, also zu den meisten bei der Prohibition kann man, hat Henning mir zumindest erzählt, kann man nachweisen, dass auch weniger konsumiert wurde. Und ja, was man natürlich bei dem Zeitraum, bei dem langen Zeitraum der Prohibition auch vielleicht doch schon sagen kann. Aber wenn man es wirklich nur darauf bezieht, dass das Ziel dieser Verbote ist, den Konsum zu unterbinden, dann wurde das Ziel halt durch nichts dieser Beispiele, durch keins der Beispiele wirklich erreicht. Und meine Meinung ist, auch die Meinung der Drug Scouts, dass psychoaktive Substanzen, also Drogen, von einem Teil der Menschheit in jeder Gesellschaft einfach immer konsumiert werden. Egal, ob es Verbote gibt oder nicht, weil wir davon ausgehen, dass der Mensch ein natürliches Bedürfnis nach Rausch hat. Egal, durch was er sich das verschafft, ob es jetzt durch Alkohol ist oder durch Sex, jedenfalls nach außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen, was man als Rausch bezeichnet hat. Genau, kommen wir zu den Gesetzen in der BRD. Das hat Hans auch gestern kurz erwähnt, das erste Gesetz, was überhaupt die ganzen Verbote reguliert hat, das in Deutschland war das Reichsopiumsgesetz, 1929 in Kraft getreten. Und das hat gesagt, dass gewisse Präparate von klassifizierten Stoffen lediglich mit im medizinischen Bereich verwendet werden dürfen. Das heißt, das war quasi die Einführung der Verschreibungspflicht, was man heute kennt, dass gewisse Medikamente einfach vom Arzt verschrieben werden müssen. Das ist dort das erste Mal in Deutschland eingeführt worden, 1929. Vorher, wie gesagt, konnte man einfach in die Apotheke gehen, sagen, ich habe Husten, ich möchte Heroin, hier ist Heroin, danke, tschüss. Der hatte krasse Folgen und vielleicht, also eigentlich wollte ich nur so als Beispiel, man muss sich überlegen, dass danach sind sehr viele Leute an den Folgeerscheinungen von Sucht erkrankt. Also es gab sehr viele Arbeitsausfälle in den nächsten 2 Jahren. Und daran hat man dann doch gesehen, dass sehr viele Leute auch opiatabhängig waren, zum Beispiel. Also das ist wahrscheinlich das krasseste Beispiel, die Opiatabhängigkeit. Weil man einfach nicht mehr so leicht angekommen ist, obwohl es auch sehr viele Ärzte gab, die den Konsumenten von diesen Stoffen halt durch die Verschreibung ermöglicht haben, weil das natürlich auch Geld bedeutet hat, weiterhin zu konsumieren, obwohl es keine medizinische Notwendigkeit für den Konsum gibt. Jo. Kommen wir zu der aktuellen Situation. Wichtiger Fakt ist sicherlich...
Der Hund wird gerade spazieren geführt vom anderen.
Den Hund kannst du nicht so schnell weglaufen, der hängt da hinten dran. Genau, wichtig ist vielleicht, was man sich immer bewusst machen sollte, so einfach ist es halt nicht, hier die politische Situation in Bezug auf Verbote zu ändern, da die BRD in völkerrechtliche Verträge eingebunden ist. Das sind internationale Vorschriften, an die man sich einfach halten muss. Und das sind 2 an der Zahl. Einmal die Single Convention on Narcotic Drugs von 1961 und die Konvention über psychotrope Substanzen von der UNO. Ja, diese Verträge beinhalten, also ich habe hier das auch nochmal ganz detailliert aufgezählt, aber ich denke, es ist doch sehr langweilig, wenn ich euch das vorlese, deswegen vielleicht doch ein bisschen kürzer halten und die Diskussion zum Schluss ausbauen. Die beinhalten einfach Bestimmungen zum Verkehr, zum Besitz und zum Handel von Substanzen, lassen noch gewisse Freiräume und geringe Handlungsmöglichkeiten, heißt aber trotzdem, dass alle Länder, die sich an diese völkerrechtlichen Verträge halten müssen, weil sie den Vertrag unterschrieben haben, Stoffe wie zum Beispiel Amphetamin verbieten müssen, und zwar in Bezug auf Besitz und Handel und Verkehr. Verkehr halt nur regulieren, das heißt, für medizinische Zwecke kann man das freigeben, aber der private Besitz ohne die medizinische Berechtigung ist auf jeden Fall verboten. Mit der Handlungsfreiheit meine ich einfach solche Sachen, dass in manchen Ländern auch der Konsum verboten ist. Ist in Deutschland ja nicht so, dass der Konsum von Substanzen, psychoaktiven Substanzen hier oder Besitz verboten ist, der Konsum hier trotzdem erlaubt. Es gibt aber Länder, da ist auch der Konsum verboten. Das ist eigentlich die einzige gewisse Handlungsfreiheit bei diesen völkerrechtlichen Verträgen. Na,
Entschuldigung.
Möchte ich noch mal kurz auf die beiden eingehen. Die Single Convention on Narcotic Drugs ist ein internationales Vertragswerk mit dem Ziel, die Verfügbarkeit einiger Drogen einzuschränken. Da man damals halt einfach die Notwendigkeit gesehen hat, also es hat alles mit dem War on Drugs von den USA zu tun, daher ging es eigentlich alles aus, da man wirtschaftlich das Ganze regulieren wollte. Es ist ein Einheitsabkommen, bindet alle als völkerrechtliche Vertrag, wie gesagt. Und Änderungen des Abkommens erfordern eine aufwendige Prozedur. die so aufwendig ist, dass sie wahrscheinlich nie zustande kommen wird. Also ich habe das hier nochmal detailliert, aber es ist, wie gesagt, ich lasse es einfach weg. Bis zum nächsten Mal.
Entschuldigung.
Genau, der Grund für dieses Abkommen liegt in der Primarie als Erkenntnis, das ist, ist ein Auszug aus diesem Vertrag, als Primarie bezeichnete Auffassung zugrunde, dass die Betäubungsmittelsucht für den Einzelnen und ein Übel und für die Menschheit eine wirtschaftliche und soziale Gefahr darstellt. Ja, einzelne Punkte dann noch Verelendung, Herausnahme der Gelder, Regulierung des Schwarzmarkts, die Rückführung der Gelder in das Wirtschaftssystem, indem man den medizinisch reguliert. Da die Beschränkungen des Betäubungsmittelangebots englischen Vertrags oder Supply Control wird als geeignet gesehen, dieses Übel zu bekämpfen. Das ist eindeutig eine Prohibitionspolitik. Genau. Und dieser Vertrag ist die Grundlage weltweiter Drogenkontrollen und Verbote. Also alles weltweit, eigentlich jedes Land, wo es Drogenverbote gibt, hat diesen Vertrag irgendwann mal unterzeichnet, teilweise auch später. Wie zum Beispiel Venezuela, glaube ich, das letzte Land, das ihn unterschrieben hat. Oh, ich weiß, ja, das ist ja nicht. Ja. Und dann noch die Konvention über psychotrope Substanzen, die uns aufbindet. Das ist das Abkommen der Vereinten Nationen zur Kontrolle gewisser Substanzen, die eben nicht in diesem vorhergehenden Vertrag aufgenommen wurden und auch wegen dieser schwierigen, also eigentlich wollte man das auch gerne die auffügen, aber die Veränderung dieses Vertrages ist halt so aufwendig, dass man das nie gemacht hat. Und da fallen auf jeden Fall Amphetamin, Barbiturat und LSD runter als die drei Hauptstoffe, die wichtigsten. Psychoaktiv ist eine heiße Probe. Die chemische Vorgänge im Gehirn. Genau, wie gesagt, einige Stoffe sind nicht von Menschen an Narcotic Drugs abgedeckt worden und deswegen ist dieser Vertrag eingeführt worden. Bildet allerdings nur die UNO-Länder. Ziel war, den privaten Konsum einzudämmen und wissenschaftlichen und medizinischen Gebrauch zu regulieren. Also auch wieder wirtschaftliche Interessen und Gefährdung des Menschen sozial einzudämmen. Und dann unser geliebtes BTMG, das dann das regionale Gesetz hier ist, was sich allerdings, wie gesagt, an die beiden Verträge komplett halten muss. Und das ist der Nachfolger des Opiumgesetzes. Seit 71 in Kraft. Die drei Anlagen, Anlage 1, nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel, wie zum Beispiel LSD oder Amphetamin. Anlage 2, die verkehrsfähigen, aber nicht verschreibungsfähigen Betäubungsmittel, sowas wie zum Beispiel Coca-Blätter. Oder zum Beispiel seit dem neuesten Salvia Vivorum. Und die Anlage 3, verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel, wie zum Beispiel Morphin. Ja, wer bestimmt eigentlich, welche Substanzen aufgenommen werden? International, wie ich schon gesagt habe, UNO, EU und diese völkerrechtlichen Verträge und dann erst die Bundesregierung. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt hier eine Regierung hätten, die für die Legalisierung eintritt und absolut dafür ist und das jetzt angehen möchte, die muss sich trotzdem noch an die völkerrechtlichen Verträge halten. Das ist also gar nicht so leicht, überhaupt eine Legalisierung durchzusetzen.
Wie ist das mit Holland und jetzt Tschechien?
Holland
ist
da so genau.
Ist aufweichend also?
Holland hat die Sonderregelung gehabt, das ist in den Verträgen aufgenommen worden. Also die haben die Verträge auch unterschrieben, haben aber historisch bedingt den Konsum dort erlauben können, weil sie das so dargelegt haben, dass historisch das gesehen wichtig ist, dass wir es jetzt nicht einfach verbieten können, das war schon lange so und jetzt müssen wir das so machen. Und haben 25 Jahre Zeit gekriegt, die jetzt auch eigentlich schon abgelaufen sind, um das zu verbieten. Die hängen da auch mit drin, also eigentlich müssen sie es auch verbieten. Aber wie das so ist mit internationalen Verträgen, so man müsste es, macht es aber nicht. Muss ich überlegen, also es ist aber auch die Argumentationsgrundlage der Regierung dort gegen gewisse Substanzen vorzugehen, um endlich die völkerrechtlichen Verträge einzuhalten. Also deswegen wurden Pilze dort ja auch verboten, zumindest getrocknete. Und die ganzen Smart Shops, die mit den Pillen, mit psychoaktiver Wirkung, wurden ja auch verboten. So, also es, und jetzt die Regulierung, dass Touristen wahrscheinlich nicht mehr so leicht an Cannabis kommen in den Coffee Shops.
Und die Tscheche ist doch jetzt auch leicht aufgeweicht worden.
Genau, das ist allerdings, es ist kein, also die sind auch in die völkerrechtlichen Regeln verbunden. Dort gibt es aber keine Legalisierung in Tschechien, es ist einfach nur eine Toleranzpolitik, die so eine gewisse Grauzone abdeckt, dass wenn du damit erwischt wirst und das unter diese Menge fällt, dass es dort keine Anzeige gibt. Ja. Ja? Also es wird nicht zur Anzeige gebracht, um das ganze Rechtssystem zu entlasten. So. Dass das natürlich dazu führt, dass es dort mittlerweile illegale Coffeeshops gibt, die geduldet werden, sage ich mal. Das sind Kneipen öffentlichen Konsumgut, das sind Folgeerscheinungen, aber es ist keine Legalisierung. Das kann man sicherlich durchsetzen, wesentlich leichter als eine Legalisierung, weil man halt an diese Knebelverträge gebunden ist. Ja. Genau, nochmal dazu, wenn man jetzt Substanzen aufnimmt. Der Gesetzgeber, Legislative ermächtigt in Absatz in Paragraph 1, Absatz 2, 6, die Bundesregierung, Exekutive durch Rechtsverordnung weitere Stoffe den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften zu unterstellen. Das ist aber allerdings an ein paar Bedingungen geknüpft. Ich hoffe, das macht Sinn, oder?
Achso, Entschuldigung.
Und genau, auf welcher Grundlage werden Substanzen dann verboten? Erstens ist es Pflicht, eine Expertenanhörung, mehrere Expertenanhörungen, unabhängige Expertinnen anzuhören über diese Substanz, die eventuell verboten werden soll. Dann braucht man die Zustimmung vom Bundesrat, um die Änderungen der Anlagen 1 bis 3 zu unterstellen. Und eine andere Sache, die im Gesetz steht, wissenschaftliche Erkenntnisse erfordern, dass der Stoff abhängig macht, entweder abhängig macht oder Herstellungsgrundlage ist, um eine bereits verbotene Substanz herzustellen oder eine unmittelbare Gefährdung der Gesundheit nach sich zieht. Und das muss auf wissenschaftlichen Erkenntnissen nachgewiesen werden. Dass das allerdings nicht so gemacht wird, sieht man an zwei schönen Beispielen der Neuzeit. Einerseits Salvia rigorum, das war sehr interessant, als das damals verboten wurde. Gab es zwei Expertenanhörungen, die aber erstens nicht unabhängig voneinander waren, weil fast alle Experten, die dazu angehört wurden, haben im gleichen Institut gearbeitet, also überhaupt nicht unabhängig voneinander. Dann interessanterweise haben sich auch noch zwei widersprochen. Das wurde einfach geschissen. Der Bundesrat hat zugestimmt und es gab wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Salvia nicht abhängig macht, keine Herstellungsgrundlage ist und man nicht genau sagen kann, sondern nur vermuten kann. Mehr wurde nie gesagt, und das ist erklärt von den Experten, vermuten kann, dass die Gesundheit auf lange Zeit geschädigt werden könnte. Und es ist trotzdem verboten worden. Also Punkt 1, unabhängige Experten nicht abgehakt. Punkt 2, klar, Bundesrat hat zugestimmt. Punkt 3, nicht abgehakt, trotzdem verboten worden. Sehr extrem. Also sehr willkürlich. Aber noch ein viel schöneres Beispiel, das Spice. Habt ihr das mitgekriegt, dass Spice verboten wurde? Dieser Ersatz für Cannabis. War eine Kräutermischung mit künstlichen hergestellten Cannabinoiden, was in etwa die gleiche Wirkung wie THC hatte. War eine Weile legal auf dem Markt, dann ist es groß in den Medien gewesen, war hier, ja schlimm, Kifferdroge legal. Dann hat die Regierung darauf geantwortet, indem sie innerhalb von 2 Monaten eine Eilverordnung erstellt hat, wo die meisten der Substanzen, außer eine, die haben sie einfach vergessen, das künstliche Cannabinoid, was schon auf dem Markt war, verboten wurden. Und so eine Eilverordnung besteht genau ein Jahr. In diesem einen Jahr wollten sie das alles machen, haben aber davon eigentlich nichts groß gemacht. Also es gab kaum Expertenanhörungen, außer zwei. Wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gab es nicht. Außer, dass die Wissenschaftler gesagt haben, okay, es ist ein künstliches Cannabinoid, das hat die gleiche Wirkung wie THC, man kann die Folgen für die Gesundheit jetzt noch nicht abschätzen, das ist ein völlig neuer Stoff, wir wissen es nicht, wir können darüber nicht viel sagen. Ist trotzdem verboten worden, der eine Stoff, den sie vergessen haben, was eigentlich auch illegal ist, weil der in der Eilverordnung nicht aufgenommen wurde, wurde dann auch mit verboten und jetzt kommt der große, große Hammer, Mephedron wurde einfach auch verboten, obwohl das vorher nie irgendwie durchdiskutiert wurde. Keine Expertenanhörung, keine Zustimmung vom Bundesrat, nur die Zustimmung, dass die Eilverordnung durchgesetzt wird und auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse von Experten. Mephedron wurde einfach mit verboten nach einem Jahr. Genau, Mephedron ist ein Pulver, was im Internet erhältlich war, was ein bisschen wie Amphetamin oder MDMA wirkt. Es ist halt ein völlig neuer Stoff gewesen, über den es nicht viele Erkenntnisse gab. Wir haben einige Erfahrungsberichte reingekriegt und also muss so wirken, ein bisschen wie Amphetamin und MDMA.
Es wurde als Plant-Booster verkauft.
Das unter anderem, also in so Käferläden gab es halt auch Pillen, so Pflanzenbooster, da war das drin, konntest du schlucken, hast du eine gewisse Wirkung gehabt, konntest du völlig frei im Internet bestellen, auch halt in Pulverform.
Makes your plant very agile and thirsty, don't take more than one pill.
Ganz groß in den Medien gewesen in Großbritannien. Und dann auch ein bisschen zu uns rübergeschwappt in den Medien und deswegen einfach mit verboten worden. Also das hat mich am meisten schockiert. Und da habe ich auch noch bei den Drugstores gearbeitet und wir haben das auch ein paar Mal im Solix-Netzwerk, also so ein Netzwerk von akzeptiert arbeitenden Projekten, versucht durchzusprechen und keiner konnte das eigentlich erklären. Aber ja, eigentlich auch schade, dass wir das nicht gemeinsam als Netzwerk kritisiert haben, weil dieser Verbotsprozess von Mephedron völlig illegal war. Also bei Salvia, wie gesagt, konnte man diesen Verbotsprozess kritisieren. Bei Spice gab es zumindest die Alpha-Verordnung, die dann auch ein Jahr später durchgesetzt wurde, der eine Stoff halt illegalerweise einfach hinzugefügt, aber seltsamerweise Mephedron war ja vorher nie im Gespräch, ist einfach bei der Durchsetzung der Eilverordnung, ja, es gibt eine neue Droge, da verbieten wir einfach mit Schutz. Der ganze Prozess einfach ausgeklammert worden. So, damit möchte ich einfach, war mir sehr wichtig, wir sind zwar eigentlich an diese ganzen Gesetze und gesetzlichen Bestimmungen gebunden und wie gesagt, bei der Legalisierung würde es, also wenn man das anstellen würde, würde es sicherlich immense Probleme geben, aber bei dem anderen Extrem einfach eine neue Substanz zu verbieten, da scheint sich keiner darüber aufzuregen, dass wir die ganzen gesetzlichen Bestimmungen einfach umgehen. Genau, die Begriffe legal,
das ist doch frei.
Okay. Begriffe legal, illegal und illegalisiert aus Sicht der Drug Scouts. Die Assoziation ist ja immer legal, das ist also was Gutes, was legal ist, kann nicht schlecht sein, ist ja legal. Etwas Illegales ist aber automatisch immer böse oder gefährlich. Es ist ja illegal, es ist ja verboten, kann nicht gut sein. Eine Droge ist für uns das Synonym für gesellschaftlich ist ja eine Droge das Synonym für illegalisierte Substanzen. Während die Sicht der Drug Scouts auf den Begriff Droge eigentlich ist, dass jede psychoaktive Substanz, auch Schokolade zum Beispiel oder Kaffee oder Zigaretten, als Droge bezeichnet werden kann. Und da unser akzeptierender Ansatz ja keine Droge besser oder schlechter oder gefährlicher darstellen möchte, also wir versuchen eine sehr objektive, neutrale Sicht auf die ganzen Dinge zu haben, sind wir halt weggegangen von diesen illegal-legal-Begriff. Das allerdings ein Fakt ist, dass gewisse Substanzen hier einfach mal verboten sind und die ja eigentlich auch illegal sind, haben wir halt den Begriff illegalisiert eingeführt. Und mit dem Begriff illegalisiert möchten wir einfach nur darstellen, dass es halt Veränderungsmöglichkeiten gibt, dass gewisse Substanzen früher legal waren, jetzt illegalisiert sind, dass sich das vielleicht in Zukunft auch wieder ändern kann, dass weg von diesen festen Begriffen. Etwas ist illegal, also ist es illegal. Etwas ist illegalisiert, wurde also illegal gemacht, war ja mal legal oder zumindest die Flexibilität dieses Begriffes irgendwie zu unterstreichen. Deswegen nennen wir nichts illegal, sondern nur illegalisiert. Soweit verstanden? Oder war es ein bisschen gefühlt? Ja, genau, und gesellschaftlich gesehen, dass der Konsum illegaler Substanzen natürlich automatisch Abhängigkeit hervorrufen kann. Ja, die gesellschaftliche Sicht drauf. Oh. Eigentlich weiter, bitte. Ja, die Begriffe Gefährlichkeit und Suchtpotenzial. Unserer Meinung nach, Einordnung von Drogen, je nach Kriterium, was angelegt wird, sehr verschieden. Das bedeutet halt einfach, ja, können wir eigentlich in die Diskussion einbauen, finde ich zumindest. Wenn ich euch jetzt fragen würde, oder die Frage habt ihr bestimmt schon mal irgendwann gehört, was ist. Wenn jemand fragt, was ist die gefährlichste Droge? Also so pauschal, wie das einfach klingt. Die gefährlichste Droge, was ist die häufigste Antwort?
Ich habe jetzt neu gehört, dass Crystal-Link die schlimmste Teufelsdroge sein soll.
Schlimmste Droge der Welt.
So, jetzt mit Hund weiter. Genau, du sagst also Crystal, die meiste, also die häufigste Antwort ist einfach Heroin. Ja, dann ist natürlich die Frage, warum Crystal? Warum ist das die gefährlichste Droge? So, was gibt es da für Argumente? Aber bei Crystal? Eher bei Heroin. Was ist ein Argument für Heroin? Heroin ist die gefährlichste Droge.
Ja, und vielleicht die Herstellung bei Methyl und Crystal fliegen wir auch über Küche und Luft.
Oh, das ist ein wunderbares Argument, dass Crystal die gefährlichste Droge ist, weil bei der Herstellung viele Leute wirklich verunglücken. Mehr als bei der Herstellung von anderen Drogen vielleicht. Ja, und was ist das? Ich sag, Zigaretten sind die gefährlichste Droge, weil daran sterben die meisten Leute an den Folgen. An den Folgen vom Konsum. Nachweislich. Oder sterben vielleicht mehr Leute bei Alkoholkonsum? Nein, eigentlich schon. Bei Tabakkonsum. Ja, damit möchte ich einfach nur darstellen, es ist halt verdammt schwer, Drogen so einzuordnen. Also welche ist gefährlich, welche ist nicht gefährlich. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Extrembeispiel, eine schwangere Frau. Eine schwangere Frau raucht eine Zigarette, das schädigt das Kind ungemein. Das Nikotin geht einfach durch diese Schutzplazenta durch und wirkt komplett auf das Kind ein. Schwangere Frau setzt sich einen Heroinschuss, das Heroin wird fast nicht an das Kind abgegeben. Also die gesundheitliche Belastung für das Kind, für das ungeborene Kind, ist bei einer Zigarette höher als bei einem Heroinschuss. Das heißt also, also
man, wenn das Heroin rein wäre.
Wenn das Heroin, wir gehen von rein Heroin.
Was absolut wichtig ist zu erwähnen, Entschuldigung,
ja, ich unterbreche. Das stimmt. Auf ungewohnt. Also das wird auch ungefähr abgegeben, also zumindest sehr am besten. Also Heroin ist eine Droge, die halt das Kind fast nicht belastet. Also es gibt dann zwar diese Suchtgebühren an den Stoff durch den Kreislauf der Mutter, aber das hat nichts damit zu tun, dass der Stoff eigentlich zu dem Kind durchgeht. Das ist halt sehr interessant. Ja genau, also wie gesagt, die Einteilung von Drogen ist unserer Meinung nach halt nicht so einfach, weil es halt kontextgebunden ist. Es ist auf jeden Fall kontextgebunden. Man könnte auch sagen, Alkohol ist eine ist die fatalste Droge, weil es die einzige Droge, die aktiv deinen Körper durch die reine Substanz vernichtet und nicht durch Folgeerscheinungen. So, es ist ein Zellgift. Als einzige Droge eigentlich, die konsumiert werden kann, ein Zellgift. Also wirklich durch aktiv vernichtet. Genau, und was wir sehr wichtig finden, ist, gibt halt Einflussfaktoren, die bei der Gefährlichkeit, also wenn wir wieder zu dem Begriff Gut und Böse übergehen, viel mehr Einfluss haben auf die Folgen des Konsums. Und das ist einerseits Set und Setting, das hat Hans schon erklärt gestern. Set ist der Grundzustand, der Ausgangszustand des Konsumenten, wie ich mich fühle. Fühle ich mich gut, wenn ich die Droge konsumiere? Fühle ich mich schlecht? Habe ich gerade was Schlimmes erlebt? Benutze ich die Droge vielleicht, um das zu verdrängen, was ich erlebt habe? Und das Setting, das ist das Umfeld. Es ist sicherlich anders, wenn ich mir jetzt hier bei diesem Vortrag LSD reinhaue und den Vortrag halte, als wenn ich mich im Wald setze, auf eine Wiese und dort LSD konsumiere. Also das heißt, das Umfeld wird auf jeden Fall Folgen haben für den Rausch. Ja, dann ist natürlich die Häufigkeit des Konsums ein Kriterium, wie gefährlich die Droge ist. Also nehmen wir wieder mal ein Extrembeispiel, es wird ja gesagt, dass Kiffen nicht so gefährlich ist. Nehmen wir mal einen Kiffer, der jeden Tag 4 Gramm braucht, im Vergleich zu jemandem, der alle 2 Monate auf einer Party ein halbes Gramm Speed konsumiert. Ja. Die gesellschaftliche Sicht, Cannabis nicht gefährlich, Speed gefährlich. Konsummuster völlig ausgeblendet. Also ich denke, dass es für denjenigen, der täglich 4 Gramm Cannabis konsumiert, wesentlich schlimmere Folgen hat, als für denjenigen, der alle 2 Monate auf einer Party ein halbes Gramm Speed konsumiert. Ja, und natürlich auch das soziale Umfeld.
Müsste bei Einflussfaktoren nicht eigentlich auch die Substanz stehen und die, in welchem Reinheitsgrad die zum Beispiel?
Genau, hätte ich als nächstes gesagt, das ist natürlich bei den illegalisierten Substanzen immer ein bisschen kritisch, weil man halt nie sagen kann, welche Sprengstoffe drin sind. Macht es natürlich auch wieder gefährlicher, vollkommen richtig. Also gehen wir auch gleich über bei den Folgen für die Konsumenten in Bezug auf die Situation, wie das mit den Substanzen geht, mit der Illegalisierung, der Stigmatisierung. Da kommt es auf jeden Fall nochmal. Aber hast recht, da ist auch ein Einflussfaktor.
Ja, und die Substanzen selber, weil die einfach verschiedene Wirkungen haben, müssen eigentlich auch als Einflussfaktor für den Rausch. Also ob man MDMA nimmt oder PCP, macht einfach einen großen Unterschied.
Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. So, aber trotzdem ist halt die Substanz eigentlich nicht, also die Substanz kann nicht gut oder böse sein.
Aber sie hat verschiedene Wirkungen.
Ja, richtig. Also es kommt natürlich auch darauf an, welche Substanzen man konsumiert. Genau, die Auswirkungen von Illegalisierung, Konsequenzen für die Konsumenten. Genau, die Qualität der Substanzen lässt nach, das ist auch das, was du gesagt hast. Wenn die auf dem Schwarzmarkt kursieren, weiß man halt nicht, wie hoch der Reinheitsgrad ist. Heroin ist ein wunderschönes Beispiel. Leipzig, die Stadt, aus der wir kommen, vielleicht das nächste wunderschöne Beispiel, wo durchschnittlicher Reinheitsgehalt von 3-6% angegeben ist. Der Rest ist Sprengstoff. So. Also wir sind da auch eine der Städte, die wirklich ganz, ganz extrem niedrige Werte hat, durchschnittlich.
Wenn ich da kurz noch was hinzufügen darf, Leipzig hätte Mitte bis Ende der 90er die jüngste Zahl von toten Heroin-Konsumenten und das dreckigste Zeug in der gesamten Bundesrepublik. Also so kommt das halt alles noch in einem Ort zusammen. So.
Ändert sich die Qualität, je größer der Markt ist? Also kann man sagen, in Städten, wo viel konsumiert wird, hat man mehr Reiz? Oder gibt es dazu überhaupt keine
sozusagen Untersuchungen sowas erzählt, in der schon das Kostenverstoff verboten worden, die hat noch keine großen Möglichkeit zugänglich war, weil die hat meistens so einen kleinen Privatkreisen hergestellt, also dann Chemiefabrik sein könnten, die einen kleinen Markt zugänglich gemacht haben, weil öffentliches Interesse bestand, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, eine große Küche abgewandert, das ist glaube ich eine Idee eingegangen, weil ich auch immer wahrscheinlich mal gestrickt geworden, wir würden über die Lebensmeister gehen, das könnte auch schon sein, dass die 20 große abgefragt ist. Das ist wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich das Risiko, dass die gestreckt wird, weil es sich an den Strukturen geht, als eine Konsens, die große Schreibung hat.
Das ist auch ein interessanter Fakt, wenn irgendjemand hochgenommen wird, der sehr großen Einfluss auf den Markt hatte in so einer Stadt und der dann irgendwann ersetzt wird durch jemand anderen, kann es natürlich fatale Folgen haben, wenn das Heroin auf einmal jetzt einen Reinheitsgrad von, sagen wir mal, 9% hat in Leipzig und die Konsumenten darüber aber nicht so aufgeklärt sind, vielleicht 2 Wochen auf dem Trockenen saßen, sich mit anderen Mitteln über Wasser gehalten haben, dann neues Zeug kriegen, sich vielleicht einen größeren Schuss aufgrund von Suchtdruck setzen und ja, Überdosis durch. Oder angenommen, der Leipziger Heroinkonsument macht einen Ausflug nach und sucht seinen Kumpel in Köln. Köln hat, glaube ich, einen sehr hohen Reinheitsgrad von Heroin, durchschnittlich 11-12%, konsumiert dort die gleiche Menge, ist das nicht gewöhnt, Überdosis tot. So, auf jeden Fall eine Folge von Illegalisierung der Substanz. Ja? Das Heroin, was man in der Apotheke gekriegt hat, in der Flasche, hat immer den gleichen Reinheitsgrad, glaube ich, 12%. Ja, natürlich ist auch ein Fakt die Unwissenheit über Inhaltsstoffe und die Qualität. Wieder die Qualität, sehr wichtig, aber auch Unwissenheit. Einfach, habe ich jetzt glaube ich gar nicht mehr, über den Stoff selbst. Also alles, was hat natürlich mit der Drogenpolitik in Deutschland auch zu tun. Es gibt ja jetzt nicht so viele Projekte wie wir, die einfach versuchen, eine objektive Aufklärung über die Stoffe zu liefern, sondern es wird ja meist in der klassischen Suchthilfe mit Abschreckungsmethoden gearbeitet und nicht mit Aufklärung. Das heißt ja, dass auch Unwissenheit über die Substanz selbst bestehen kann, was natürlich auch fatale Folgen haben kann, wenn man über etwas nichts weiß, wie zum Beispiel Wechselwirkung von Substanzen, Mischkonsum. Ja, auf jeden Fall die Entmündigung, dass man nicht mehr die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, ist eine Folge. Die Diskriminierung der Konsumenten, also das heißt, als gesellschaftliche Randgruppe stigmatisiert zu werden, Drogenkonsument, auf jeden Fall sofort über eine schlechte Stigmatisierung. Als Folge dessen auch gesellschaftliche Ausgrenzung. Und ganz klar. Mach mal eins weiter. Und als fatale Folge dieser Ausgrenzung dann auch soziale Desintegration und Isolation können Folgen sein. Bestes Beispiel ist hier so das klassische Bild des Heroinkonsumenten, der halt schon sehr lange konsumiert, ohne einen Freundeskreis hat von Konsumenten, vielleicht in der Beschaffungskriminalität mit drinsteht, Verwahrlosung. So. Und ich unterstelle das nicht allen Heroinkonsumenten, aber es ist halt ein wunderbares Beispiel für Isolation und Desintegration. Genau, die gesundheitliche, soziale und psychische Risiken steigen natürlich, wenn Substanzen illegalisiert sind. Und die Selbstbestimmung, Selbstverantwortung wird aberkannt. Ja gut, hatte ich vorhin fast schon gesagt. Der Verfolgungsdruck steigt auf jeden Fall und hier auch die Beschaffungskriminalität, was meiner Meinung nach nicht nur bedeutet, dass man klaut, um die Droge zu finanzieren, sondern dass man auch automatisch, wenn man illegalisierte Substanzen konsumiert, gezwungen ist, die auf den Schwarzmarkt zu holen. Und das heißt einfach, in die Illegalität getrieben zu werden. Also beim Dealer kaufen ist halt was Illegales, man macht sich straf, aber man muss immer damit rechnen, da auch der Verfolgungsdruck, dass man da was Verbotenes macht. Wenn man erwischt wird, wird das Konsequenzen haben. Und dabei ist es egal, ob das ein kritischer Konsum ist oder einfach nur ein genussorientierter Konsum. Wir müssen auf jeden Fall verdammt dazu, in der Illegalität zu agieren. Genau, ja, die Diskussion haben wir vorhin schon ein bisschen vorweggenommen mit der Gefährlichkeit von Drogen, dass eigentlich die Substanz an und für sich, also das ist unsere Meinung, nicht böse sein kann oder nicht schlecht sein kann, sondern halt an sehr viele Faktoren gebunden ist und lediglich die Folgeerscheinung eines kritischen Konsummusters kann halt als negativ bewertet werden. Das ist aber individuell total verschieden und auch sicherlich zu einem gewissen Grad, wie du gesagt hast, substanzabhängig, weil verschiedene Substanzen einfach verschiedene Auswirkungen haben können. Allerdings nicht so gesehen, dass eine Substanz automatisch schlimmere Folgen für jemanden haben muss als eine andere. Also man kann es nicht an der Substanz festmachen und muss immer auf das Individuum schauen und die Konsummuster, um eine Droge als gut oder schlecht oder böse zu bewerten. was man eigentlich gar nicht kann. Aber wenn man so denken möchte, dann muss man immer individuell auf den Einzelnen schauen und seine Funktionen.